In unserem Abschnitt heute Morgen werden wir verschiedene Reaktionen von verschiedenen Menschen auf Jesus sehen. Und ich möchte auch, dass ihr weiter seht, dieses Zusammenwirken von Gottes Souveränität, der seinen Plan verbringt auf der einen Seite, aber andererseits auch die Entscheidungen und die Taten von Menschen. Und das ist was, was wir mit unserem menschlichen Kleinhirn wahrscheinlich nie völlig verstehen können. Aber trotzdem ist es wahr. Wir sehen beides. Gottes Souveränität und Menschen, die Entscheidungen treffen, und irgendwie wirkt es zusammen und es ist kein Widerspruch. Menschen treffen ihre Entscheidungen, die vor allem ihr eigenes Schicksal bestimmen, und doch hat Gott alles in seiner Hand und er vollbringt seinen souveränen Plan unter Einbeziehung dieser Entscheidungen, die er für seine Zwecke gebraucht. Also biblisch gesehen haben wir beides. Die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Entscheidungen, aber auch die Souveränität Gottes. In Apostelgeschichte 2 sehen wir das schön. Da sagt Petrus im Vers 23, diesen Mann, das heißt Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, hier haben wir Gottes Teil, nach bestimmten Ratschluss und Vorkenntnis Gottes. Aber den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Beides. Gottes souveräner Plan, aber doch die Entscheidungen und das Handeln von Menschen. Petrus sagt auch, ihr habt ihn umgebracht. Also lasst uns das im Auge behalten, wenn wir diese Verse hier studieren. Beginnen wir mit Vers 1. Es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Da sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Seht die Majestät Jesus. Jesus spricht hier als König, der seinen Plan ausführt. Jesus war kein Opfer von unglücklichen Umständen oder von bösen Menschen. Nee, er war der Herr über diese Umstände. Der Herr auch über diese Menschen, selbst über die, die ihn abgelehnt haben. Die waren Werkzeuge in seiner Hand. Sagt es hier wieder voraus, nach 2 Tagen werde ich überliefert werden und gekreuzigt werden. Und Jesus sagt es, nachdem er zu seinen Jüngern über seine Wiederkunft in Herrlichkeit gesprochen hat und über sein Kommen als Richter. Er erinnert sie, dass er diesen Weg zur Herrlichkeit, zur Herrschaft antreten wird übers Kreuz. Der führt übers Kreuz. Und er erinnert die Jünger zum 4. Mal daran. Und wie immer haben sie Jünger verdrängt, wollten es nicht wahrhaben. Und Jesus sagt hier spezifisch, es wird am Passafest passieren. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, war die Erfüllung des Passafests. Im 1. Korinther im Kapitel 5 heißt es, dass Christus unser Passahlamm ist, das geschlachtet worden ist. Das Passafest war eine Erinnerungsfeier an die Befreiung Israels aus ihrer Sklaverei in Ägypten. Erinnert euch, dass Gott diese 10 Plagen über Ägypten gebracht hat, weil sie die Israeliten, Gottes Volk, nicht ziehen lassen wollten. Und die letzte Plage war, dass Gott den Erstgeborenen von allen Ägyptern erschlagen hat. Aber er hat eine besondere Sache gemacht mit seinem Volk. Er hat gesagt, schlachtet ein Lamm, ein makelloses Lamm, und streicht das Blut an die Türpfosten eurer Häuser. Und wenn man in den Häusern ist, dann wird dieser Todesengel vorübergehen. Und ihr werdet verschont werden von diesem Gericht. Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Für die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch unser Passahlamm Jesus. Dass jeder, der das Blut Jesu, das, was er für uns am Kreuz getan hat, praktisch an die Tür seines Herzens hat, die Tür seines Herzens streicht, dass der gerettet werden wird. Befreit werden wird, neues Leben haben kann in Jesus. Jesus ist die Erfüllung dieses Bildes aus dem Alten Testament. Und Jesus wird dieses Bild am Passafest erfüllt. Es passt genau. Er sagt es seinen Jüngern im Voraus. Er hat die Kontrolle hier. Aber dieses Treffen Jesu mit seinen Jüngern, das war nicht das einzige Treffen, was an diesem Tag stattgefunden hat. Vers 3. Dann versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes, der Hohe Rat, in den Hof des Hohenpriesters, der Kaiphas heißt. Das ist der Hof, in dem der Petrus Jesus 2 Tage später verleugnen wird. Vers 4. Und sie ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Diese geheime Verschwörung, einen Menschen hinzurichten, bevor er einen Prozess hatte, das war natürlich völlig illegal nach jüdischem Gesetz. Vers 5, sie sagten aber nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Zu diesen Festzeiten waren etwa 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der für die Römer geschrieben hat, der berichtet uns, dass 250.000 Lämmer geschlachtet wurden an so einem Passafest. Und wir wissen aus dem Alten Testament, aus dem 2. Buch Mose, dass ein Lamm für 1 bis 2 Familien war. Also können wir es hochrechnen und wir sind dann ungefähr bei 2 bis 3 Millionen Menschen, die in dieser Stadt waren. Die Stadt war voll mit Menschen. Und wir wissen, die Römer waren besonders vorsichtig zu diesen Festzeiten. Es ist schon öfter mal passiert, dass da Tumulte ausgebrochen sind und Aufstände ausgebrochen sind. Und ich denke, die Leiter erinnerten sich noch nur allzu gut an diesen Einzug Jesu in Jerusalem, als die Volksmengen geschrien haben, Hosanna, dem, der kommt, im Namen des Herrn. Sie Jesus begrüßt haben und die Volksmenge Jesus zugejubelt hat. Dann hat Jesus begonnen, sie im Tempel zu lehren und wissen, dieser ganze Konflikt, der da passiert ist. Und diese Leiter haben sich gesagt, es ist keine gute Zeit, um Jesus festnehmen zu lassen. Die wollten ihn beiseite schaffen, aber nicht am Passafest. Sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Sie sagten nicht an dem Fest. Jesus hat gesagt, am Fest wird es passieren, weil ich werde dieses Bild erfüllen, das von mir spricht. 3-mal dürft ihr raten, wer sich durchgesetzt hat. Jesus war kein Opfer. Jesus hatte diese Dinge unter Kontrolle. Jesus wusste sogar, dass Judas derjenige war, der ihn verraten würde. Und ganz sicher haben die Leiter, die diesen Pakt mit den Judas hatten, hatten ihm sicher auch gesagt, hey, nicht an dem Fest. Aber Jesus diktiert ihnen seinen Zeitpunkt. Später beim Passamahl wird er zu Judas sagen, einer von euch oder zu den Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Und auf die Frage, wer das wohl sei, lesen wir im Johannesevangelium, Jesus sagt, dem ich den Bissen gebe. Er taucht dieses Stück Brot ein und gibt es den Judas, der links von ihm sitzt. Steckt Judas in seinen offenen Mund. Und dann sagt er, das, was du tust, das zu schnell. Sehen, nachdem er den Judas identifiziert hat und seinen Plan aufgedeckt hat, bleibt ihm gar nichts anderes mehr über. Und er rennt raus und informiert die Leiter. Und die rufen schnell die ganzen Soldaten zusammen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und sie rufen alle von den Iren zusammen und versammeln sich noch in dieser Nacht, um Jesus den Prozess zu machen. Das war etwas, was übrigens völlig illegal war. Prozess bei Nacht zu führen. Aber Jesus war kein Opfer. In Johannes 10 hat er gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Er hat die Kontrolle gehabt. Er war nicht das Opfer von irgendwelchen unglücklichen Umständen, sondern er war der allmächtige Gott, der seinen Erlösungsplan ausführt. Der allmächtige Gott, der dich so lieb hat, dass er sein Leben gab aus freiem Willen, damit er dich gewinnt. Gemeinschaft mit dir. Und er hat sich vor aller Zeit entschieden, dich freizukaufen. Und deswegen tanzen diese Leute nach seiner Pfeife und nicht umgekehrt. Die haben mehrmals versucht, ihn vorher zu ergreifen und sie konnten es nie. Jesus hat immer wieder gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber jetzt hat er gesagt, jetzt ist die Stunde gekommen. Und es wird am Passafest passieren. Und so ist es auch geschehen. Als Kontrast zu den Leitern der Juden und zu dem Judas werden wir jetzt eine Person sehen, die Jesus nicht abgelehnt hat, sondern die ihn angebetet hat. Matthäus fügt hier ein Ereignis ein, das wahrscheinlich, oder wir wissen eigentlich aus Johannes, dass es 4 Tage zuvor passiert ist. Und der Matthäus tut es wahrscheinlich, um den Zusammenhang herzustellen, wie es dazu kam, dass Judas beschlossen hat, Jesus zu verraten. Ich glaube, dass Judas in seinem Herzen sich schon längere Zeit von Jesus abgewandt hatte. Und wahrscheinlich war das ein Prozess. Wenige fallen von heute auf morgen von Jesus ab. Es ist ein Prozess im Herzen. Ein Prozess, der sehr langsam beginnt. Fast unscheinbar, fast unmerkbar. Wo ein Mensch anfängt, diese persönlichen Zeiten mit dem Herrn zu vernachlässigen. Und wo das Herz schon langsam kalt wird, gleichgültig wird ihm gegenüber. Und dann wendet sich dieses Herz anderen Dingen zu. Ja, wir müssen so aufpassen auf unsere Herzen. Wo ist dein Herz? Ist da dieser Prozess des Auskühlens in deinem Leben? Vielleicht auch nur ein kleines bisschen. Ignorier das nicht, das ist ein Warnsignal. Wart nicht, bis zu dieser großen Krise kommt. Sondern komm zurück zu den Füßen Jesu, dort, wo wir gleich die Maria sehen werden, und sprich mit ihm drüber. Und lass dich von ihm berühren. Lass dich neu begeistern von ihm. Beim Prozess, in dem Judas abgefallen ist. Jesus hatte seine Erwartungen nicht erfüllt. Judas hat geglaubt, wie die anderen, dass Jesus sein irdisches Reich aufrichten würde und dass er herrschen würde. Und Judas war derjenige, der die Kasse hatte. Sie gedacht, ich wäre Finanzminister. Und dann jedes Mal, als Jesus die Gelegenheit hatte und als die Menschen ihn zum König machen wollten, hat er sich zurückgezogen. Und ich glaube, von Mal zu Mal war Judas mehr enttäuscht. Er hat sich im Herzen von Jesus abgewandt, hat begonnen, ihn vielleicht sogar zu verachten. Seht ihr, Judas war einer, der Jesus nachgefolgt ist, um was zu bekommen von ihm. Ansehen und Macht und Reichtum. Aus den falschen Motiven. Judas war habsüchtig. Er hat Geld geliebt. Johannes sagt uns, er hat aus der Kasse gestohlen. Und als er gemerkt hat, dass Jesus andere Pläne hat als er, dass er mit Jesus kein Geld machen kann, hat er Jesus zu Geld gemacht, hat ihn verkauft. Und da kommen wir gleich dazu. Ich bin mir selbst schon wieder mal voraus. Folgt nicht Jesus nach, um was zu bekommen. Sei es was Materielles, und das ist der große Fehler dieser Prosperity-Irgendwas-Bewegung. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du immer reich und schön sein. So wie die Fernsehserie. Das ist der Slogan den Menschen heute. Das ist purer Egoismus und Materialismus. Das ist Prosperity-Irgendwas. Versuchen Menschen zu motivieren, Jesus aus den völlig falschen Motiven nachzufolgen. Folgt nicht Jesus nach, um was zu bekommen. Sei es materiell, sei es auch nur emotional. Oh, ich komme, um Jesus anzubeten, weil ich fühle mich dann immer so gut. Was, wenn du dich nicht gut fühlst? Folgst du ihm immer noch nach? Folg Jesus nicht, um was zu bekommen. Folg ihm wegen dem, wer er ist. Seht ihr, er ist mehr wert als alles Geld der Welt. Und die Beziehung mit ihm ist weit erfüllender als alles, was die Welt anzubieten hat. Fragt die Maria, die kann euch davon erzählen. Vers 6, als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, bin sicher, das war einer von denen, die Jesus geheilt hatte. Und aus Dankbarkeit hat er ihn in sein Haus eingeladen. Vers 7, da kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Bethanien, das war ein Ort ein Stückchen außerhalb von Jerusalem, das war das Heimatdorf einer befreundeten Familie von Jesus, von den beiden Schwestern Martha und Maria und ihrem Bruder Lazarus. Diesen Lazarus, den Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass alle drei dabei waren in diesem Haus von Simon. Und wir erfahren, dass Martha wie immer gedient hat. Aber Maria sehen wir wie immer zu den Füßen Jesu. Lukas 10 haben wir gesehen, wie sie zu den Füßen Jesus sitzt, um den Worten Jesu zuzuhören. Und dann in Johannes 11, als ihr Bruder Lazarus gestorben war, ist sie zu Jesus gekommen, um diese Last zu seinen Füßen niederzulegen. Und hier sehen wir sie wieder zu den Füßen Jesu, diesmal wo sie ihr Bestes, wo sie ihr Kostbares zu Jesu bringt. Und so eine schöne Geschichte. Johannes sagt uns, dass sie diese Frau war. Und dass sie dieses kostbare Öl nicht nur auf sein Haupt ausgegossen hat, sondern auch seine Füße damit gesalbt hat. Und dann begonnen hat, seine Füße abzutrocknen mit ihren Haaren. Mann, das war radikal. Leute, selbst wenn ich noch lange Haare hätte, ich würde niemals eure Füße damit abtrocknen. Müssen noch dazu verstehen, die Füße zu waschen, das war der Job von dem letzten Sklaven. Und für eine Frau ihre Haare frei hängen zu lassen in der Öffentlichkeit, das war beschämend. Hatten Kopftücher getragen. Prostituierten waren diejenigen, die mit offenen Haaren rumgelaufen sind. Es war demütigend, aber der Maria war das egal. War egal, was die Menschen über sie gedacht haben. Sie hat Jesus geliebt von ganzem Herzen. Und sie wollte ihm was Gutes tun. Und vielleicht hat sie etwas gespürt von dieser Schwere, die auf Jesus Seele lastete vor dem Kreuz. Diese Anspannung. Jesus war ein Mensch. Und die Jünger, die haben nichts geschnallt. Typisch Mann. Viermal hat Jesus gesagt, dass er sterben wird und die haben es irgendwie verdrängt. Völlig unsensibel. Aber hier haben wir diese kostbare Frau, die Maria, die sensibel war und die hat vielleicht irgendwas gesehen in Jesu Augen. Irgendwie diese Last gespürt und sie liebte Jesus und sie wollte ihn mit ihrer Liebe überschütten. Wollte ihn ermutigen, wollte ihn segnen. Und hier sehen wir sie, sie bringt das Teuerste von dem, was sie hat. Dieses Gefäß mit Öl. Es war kostbares Öl. Öl, das aus Indien importiert wurde. Johannes sagt uns, dass dieses Öl 300 Talente wert war. 300 Tageslöhne. Das ganze Jahreseinkommen, wenn Maria überhaupt so viel verdient hat. Diese Ölflasche, das war ihre Geldanlage. Um mit heutigem Verhältnis zu sprechen, ihr Sparbuch, ihre Aktien, all ihre Ersparnisse für ihre Zukunft, bringt sie hier und lehrt sie über Jesus aus. Oh, was für ein wunderbarer Akt der Anbetung das war. Und wie gut es Jesus getan haben muss. Wie besonders er sich gefühlt haben muss. Wie wertgeschätzt. Diese Wertschätzung, diese Liebe dieser Frau, die ein bisschen was von dem verstanden hat, wie es ihm gegangen ist. Und sie war die Einzige, die das geschnallt hat. Das war die einzige Ermutigung, die Jesus von Menschen bekommen hat, bevor er ans Kreuz ging, in diesen Stunden vor dem Kreuz. Aber denkt ihr nicht, er war ermutigt dadurch, war getröstet, war gestärkt. Ein rein auf menschlicher Ebene. Ich glaube, es hat ihn ermutigt, ans Kreuz zu gehen und diese Frau zu erlösen, die ihn so sehr geliebt hat. Kennst du jemanden, den du salben kannst, den du ermutigen kannst, den du Gottes Liebe zeigen kannst? mit Liebe überschütten kannst. Vielleicht ein Ehemann, vielleicht ist er entmutigt und genervt. Sei sensibel, vielleicht kannst du ihn salben. Oder vielleicht deine Frau, vielleicht ist sie gestresst oder besorgt. Oder dein Bruder, deine Schwester, die betrübt sind, beladen sind. Viel zu oft sind wir wie diese Jünger, waren selbstsüchtig, die waren unsensibel. Wie wäre es, wenn wir alle den Herrn fragen würden und sagen, Herr, zeig mir, wen kann ich salben? Wer trägt Lasten mit sich rum? Und wie kann ich ihn salben? Oder sie salben? Was kann ich tun? Unsere Häuser, unsere Familien, unsere Freundschaft, unser Leben werden erfüllt von diesem Duft von Gottes Agape, Liebe. Werden erfüllt, so wie dieses Haus erfüllt war von dem Duft des kostbaren Salböls. Johannes heißt es, der Duft von diesem Öl erfüllte das ganze Haus. Unglücklicherweise reagieren wir allzu oft wie die Jünger. Im Vers 8, als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Wir reagieren allzu oft genervt. Mann, warum bist du deprimiert? Reiß dich doch zusammen, Mensch. Ich habe keine Zeit dazu. Es gibt so viel anderes zu tun. Wir kritisieren vielleicht noch die anderen, die dieses liebende Herz haben. Vielleicht eine Frau kauft diese kleine Aufmerksamkeit, um jemand anderen eine Freude zu machen. Und du sagst, ach Mann, das ist Geldverschwendung. Das braucht doch eh keiner, das Zeug. Vielleicht rechtfertigen wir unsere Kritik sogar noch, wie die Jünger. Was hätte man doch viel besser investieren können. Aber der Grund ist Selbstsucht, so wie das bei den Jüngern hier war. Als die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dies teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben. Dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Es klingt so rational. Es klingt so einleuchtend. Ja, wozu eigentlich? Stimmt. Viel Geld, da hätten wir viel Armen dienen können. Aus Johannes erfahren wir wieder, dass der das angefangen hat, diese Kritik, das war Judas. Und er war nicht um die Armen besorgt, sondern er war der die Kasse hatte. Und er war ein Dieb. Hätte es gern für sich gehabt, das Geld. Und er hat die anderen überzeugt. Und die anderen haben mit eingestimmt in diesen Chor. Ja, genau, warum hätten wir es den Armen gegeben, das Geld? Aber Jesus weist sie zurecht. Im Vers 10, als Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und Jesus sagt nicht, dass wir uns nicht um die Armen kümmern sollen. Die Bibel ist klar, dass das Teil unserer Berufung ist. Aber er sagt, kritisiert nicht diese Frau, die mich anbetet. Anbetung, diese Beziehung zu Jesus ist das Allerwichtigste. Das befähigt uns erst, anderen Menschen zu dienen. Wir können hier von der Maria einiges über Anbetung lernen. Das Erste, was wir hier sehen können, es war teuer. Es hat Maria etwas gekostet, den Herrn anzubeten. Und Anbetung in dem weiteren Sinn von Nachfolge, aber auch in dem engeren Sinn, wo wir Lieder zu Jesus singen, wo wir ihn ehren mit unseren Worten, ihm unser Herz ausschütten, das kostet was. Und wenn es nur Zeit ist. Es ist wahr, es gibt vieles, was wir tun könnten, stattdessen, als Zeit mit Jesus zu verbringen, ihn anzubeten mit Worten und Liedern, ihm das auszudrücken, was wir für ihn empfinden und ihm hinzugeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist das eine Versuchung. Wir denken, Mann, ich könnte das so viel, es gibt so viel zu tun, ich habe keine Zeit dafür. Anbetung kostet Zeit. Kostet vielleicht auch unser Image, unseren Stolz. Es ist nicht cool in den Augen der Welt, diese Lieder zu Gott zu singen, vielleicht die Hände zu heben, ihm nachzufolgen. Vielleicht denkst du, niemals werde ich das tun. Ich bin viel zu cool dazu. Wir müssen oft gebrochen werden wie dieses Alabastergefäß, bis unsere Anbetung wirklich fließen kann. Aber sieh, die Maria war an diesem Punkt, der war es egal, was Menschen gedacht haben. Sie war einfach verliebt in Jesus und wollte ihm ihr Bestes bringen. Anbetung kostet uns auch materiell, emotional. Manchmal fordert Gott uns heraus, aufopfern zu geben. Von dem, was wir haben, von dem, was wir sind, unsere Sympathie, unsere emotionale Energie. Manchen kostet es sogar das Leben, Jesus anzubeten. Wahrscheinlich gerade jetzt, während wir Gottesdienst feiern, sterben andere für ihre Hingabe und ihre Anbetung von Jesus. David im 2. Samuel im Kapitel 24. Diese Begebenheit, wo er den Engel des Herrn auf der Tenne von Arauna sieht und er sagt zu diesem Mann Arauna, verkauf mir doch diese Tenne. Und er sagt, nee, König, ich gebe dir es und ich gebe dir die Rinder dazu, du Opfer dem Herrn. Und König David sagt jetzt zu ihm, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Ich will Gott nichts geben, was mir nichts kostet. Das ist das wahre Herz eines Anbeters. Was kostet es dir, ein Anbeter, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Oder vielleicht fragen wir andersrum, gibt es was du zurückhältst? Maria gab das Wertvollste. Das Beste, nicht die Überbleibsel. Sie würde uns sagen, mein Bestes über Jesus auszulehren, ihm zu opfern, das ist nie Verschwendung. Weil er hat den höchsten Wert von allem, was existiert. Und Leute, was wir in Jesus investieren, das ist nie verschwendet. Nicht nur, dass wir ewige Schätze sammeln im Himmel, sondern auch hier auf der Erde. Nur die Anbeter Jesu, das sind die, die wirklich reich sind hier. Es gibt nichts so Erfüllendes, als den wahren, lebendigen Gott anzubeten. Und wir können gar nicht Zeit mit Jesus verbringen, ohne dass wir gesegnet werden davon und dadurch. Schau dich um. Wer sind die Christen, die voll Freude sind? Die wirklich Gottes Frieden und seine Liebe in ihrem Leben haben. Schau dich um, das sind die Anbeter. Sind die, die sich haben brechen lassen und die mit Jesus leben und für Jesus leben. Und ihr Leben ihm ausschütten. Zweite, was wir lernen können von Maria, ihre Anbetung war selbstlos. Sie hat es nicht getan, um was zu bekommen von Jesus. Materiell oder diesen emotionalen Kick oder auch nur um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wahre Anbeter kommen nie vor Jesus, um was zu bekommen, sondern um zu geben, um was von sich selbst zu geben. Meine Verehrung, meine Wertschätzung ihm zu bringen, mein Leben ihm hinzugeben. Ihre Anbetung war demütig. Wir sehen sie zu den Füßen Jesu, wir haben das schon besprochen. Und wir brauchen es, Gott anzubeten. Es ist nicht so sehr, dass Gott, weil er so ein Ego hat, dass er es braucht, aber wir brauchen es. Wenn wir Gott anbeten, dann nehmen wir den rechten Platz ein. Nehmen unseren Platz als Geschöpfe ein vor dem Schöpfer. Legen unsere Selbstsucht, unser Stolz ab und bekommen die richtige Perspektive, um was es wirklich geht im Leben. Um was sich das Leben wirklich dreht. Und das ist Gott und nicht wir selbst. Viertens, als Anbeter werden wir auch missverstanden werden. Komisch, wenn ihr euch das anschaut. Maria wurde jedes Mal kritisiert, als sie zu den Füßen Jesu saß. Maria, warum hilfst du nichts mit der Hausarbeit? Deine stille Zeit, das ist Zeitverschwendung. Du bist nur faul. Maria, warum verkaufst du das Zeug nicht und gibst das Geld den Armen? Warum tust du nichts Praktisches? Sitzt nicht hier so einfach rum und sing dem Herrn, bete ihn an. Du solltest die Zeit nutzen, um sozial aktiv zu sein. Hier, Leute, habt ihr kein Herz für die sozial Schwachen? Oder andere werden uns sagen, hey, es ist einfach dumm, diese Lieder zu Gott zu singen. Machen sich lustig. Vielleicht sagen andere, das ist so anti-intellektuell. Vielleicht sogar andere Geschwister. Vielleicht sagen sie, lass uns zwei von den Liedern singen, aber dann lass uns diese ganzen theologischen Systeme diskutieren. Es ist so banal. Andere werden dir vielleicht sogar sagen, du verschwendest dein Leben. Jesus nachzufolgen, das ist Verschwendung. Als Anbeter Jesu wirst du nicht verstanden werden. Du wirst oft falsch interpretiert werden. Aber weißt du was? Wenn du ein Anbeter von Jesus bist, dann wirst du gesegnet werden. Lies mal die nächsten beiden Verse. Vers 12. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, sagt Jesus, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Einzige Mal in der Bibel, wo Jesus einem anderen Menschen ein Gedächtnis gesetzt hat, war diese Frau, die ihn angebetet hat. Wenn wir Jesus anbeten, werden wir gesegnet werden. Erstens, durch Anbetung kommt Einsicht. Maria war eine Frau, die hatte viele von diesen öffentlichen Predigten, die Jesus an die Volksmengen gepredigt hat, nicht gehört. Auch viele von diesen persönlichen Worten, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Aber wisst ihr was? Die Maria hatte größere Einsicht als alle von ihnen. Die hat irgendwas verstanden von dem, worum es hier geht. Irgendwas verstanden von dem, was Jesus tun wird. Dass er sterben wird. Jesus sagt, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Und normalerweise tun wir das, haben die Leute das getan, wenn ein Mensch gestorben ist. Haben ihn einbalsamiert, sodass er nicht so stinkt, wenn er am Verwesen ist. Und vielleicht hat sich die Maria gedacht, nee, ich will Jesus salben, solange er noch lebt. Ich will ihm was Gutes tun, sodass er es mitkriegt. Ich will ein Segen für ihn persönlich sein, solange ich es kann. Und wenn wir das nur lernen würden, es ist so pervers. Wir vernachlässigen die Menschen, die Gott um uns gestellt hat, unser ganzes Leben lang und sagen ihnen nie, dass wir sie lieb haben. Und dann plötzlich, wenn sie gestorben sind, geben wir viel Geld aus für Kränze und Blumen und Särge. Und hängen dann so Schlaufen dran, wo drauf steht, in Liebe deine Kinder oder in liebevollem Gedenken dein Ehemann. Es ist so paradox. Wahrscheinlich ein Ausdruck vom schlechten Gewissen oder weil wir eine Show machen wollen für die anderen Trauergäste. Aber es ist so paradox. Wäre es nicht klüger, wäre es nicht besser, wenn wir diese Dinge jetzt sagen würden, diesen Menschen, wenn wir jetzt in diese Menschen investieren würden und ihr Leben bereichern würden, anstatt Ressourcen für ein schönes Begräbnis aufzuheben. Ist nur eine Klammerbemerkung, hat eigentlich gar nichts mit dem zu tun. Was für ein Herz die Maria hatte. Die hat so viel kapiert, was wichtig ist im Leben. Wir wissen nicht genau, wie viel Offenbarung die Maria hatte. Ob sie nur diese Last, die auf Jesus lag, mitgekriegt hat und ihm einfach Liebe erweisen wollte. Oder ob sie verstanden hat, dass er bald sterben würde. Oder vielleicht sogar verstanden hat, dass er nicht die Verwesung sehen würde, sondern dass er auferstehen wird. Und dass sie ihn vielleicht deshalb jetzt schon gesalbt hat, als er noch gelebt hat. Es ist interessant, die Maria war nicht dabei bei den Frauen, die am Ostermorgen den Leichnam Jesu salben wollten. Wie auch immer. Aber die Maria hatte etwas, was die anderen nicht hatten. Die hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Und wenn du tief sein willst in geistigen Dingen, wenn du Einsicht haben willst, dann mach's wie die Maria. Sitz zu den Füßen Jesu. Nimm dir die Zeit. Zweitens, als Maria Jesus salbte und seine Füße mit den Haaren abtrocknete, wisst ihr, was passiert ist? Sie nahm denselben Geruch an wie Jesus. Sie ist ihm ähnlich geworden. Und wir können das sehen an Menschen, ob sie zu den Füßen Jesu gesessen sind. Oder ob sie diese persönliche Zeit mit Gott vernachlässigt haben. Ihr könnt es an mir sehen. Und auch an euch selbst. Die Zeit mit Jesus verbracht haben, die verbreiten seinen Duft. Und die wenige oder keine Zeit mit ihm verbracht haben, die stinken nach sich selbst. Es ist so. Ich kann ihn beobachten. Wir müssen Anbeter sein. Seine Anbeter sein, bevor wir seine Botschafter sein können. Und Maria hatte diesen Wohlgeruch, diese sensible, liebevolle Frau. Die hat geliebt, wie Jesus geliebt hat. Und sie war ihm ähnlich. Wie wir in den nächsten Versen sehen werden, wo Jesus den einen Menschen geliebt hat und um ihn geworben hat, der es am allerwenigsten verdient hat. Judas, lesen wir in Vers 14. Dann ging einer von den 12, Judas Ischariot mit Namen, zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. 30 Silberlinge. Nach 2. Mose 21 war das der Preis eines Sklaven. Und das ist, was Jesus für uns geworden ist. Er hat sich selbst erniedrigt, lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2. Und er ist aus freiem Willen unser Diener, unser Sklave geworden, um uns zu erlösen. Es war auch prophezeit in Sacharja, Kapitel 11, dass das der Preis ist, um den Jesus verkauft werden wird. Und es war eigentlich nicht viel, der Preis eines Sklaven. Jesus war dem Judas nicht viel wert. Was ist dir Jesus wert? Gibt es den Preis, für den du Jesus verkaufen würdest oder verraten würdest? Und du sagst, Mann, um dieser Karriere willen oder wenn ich nur Millionär werden könnte, dann würde ich mein Christsein aufgeben. Dann würde ich Kompromisse eingehen. Oder um dieser Frau willen oder diesen Mann willen, selbst wenn er kein Christ ist, weißt du, was die Bibel sagt? Ein Christ soll keinen Nichtchristen heiraten, aber Mann, um dieser Frau willen würde ich Jesus verlassen. Pass auf. Wenn es einen Preis gibt in deinem Leben, irgendwann wird Satan kommen und diesen Preis bezahlen. Vers 17. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passa zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe. Bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. War offensichtlich ein Freund, ein Bekannter von Jesus. Vers 19, und die Jünger taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und sie bereiteten das Passa. Brachten dieses Opferlamm in den Tempel, das geopfert wurde, und der Rest wurde geröstet, und das haben sie mitgebracht, und all diese Zutaten vorbereitet. Vers 20, als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den 12 zu Tisch. Als es Abend geworden war, der jüdische Tag begann mit Sonnenuntergang. Jesus hat am selben Tag das Passa gefeiert, an dem auch gekreuzigt wurde. Er das wahre Opferlamm, von dem all diese anderen Lämmer nur ein Bild sind. Er hat sich aufgeopfert für uns. An diesem Tag des Passafests. Und sie lagen zu Tisch miteinander. Und das ist auch was Wertvolles. Miteinander zu essen ist heute noch so in dieser östlichen Kultur. Das ist das tiefste Zeichen von Freundschaft, von Einheit. Sie lagen hier, aßen miteinander. Und Jesus hatte Judas nicht ausgeschlossen. Jesus warb um das Herz von Judas bis zuletzt. Er liebte ihn bis zum Ende. Aus Johannes wissen wir, dass Judas zu seiner Linken saß. Das war der Ehrenplatz. Jesus ehrte ihn, Jesus liebte ihn, Jesus warb um ihn. Aber dann kam auch der Moment der Entscheidung. Vers 21, und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Könnt euch vorstellen, was das für ein Schock war. Was für eine betretene Stille plötzlich da war. Diese Spannung in der Luft lag. Und sie wurden betrübt und jeder von ihnen dann fing an, zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Das ist eine gute Frage. Besser als zu sagen, er ist es doch, nicht wahr? Alle sagen, ich bin es doch nicht. Niemand wusste, wer es war. Niemand hat den Judas verdächtigt. Ich glaube, Judas war wahrscheinlich der Letzte, woran sie gedacht haben. Dem haben alle vertraut. Der hat die Kasse gehabt. Zeigt uns, dass Jesus den Judas nie geringschätziger behandelt hat als die anderen Jünger. Wir hatten keine Ahnung, wer es war, der ihn verraten würde. Jesus hat seinen Feind geliebt. Wunderbarer Charakter Jesu. Vers 23, er beantwortete und sprach, damit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Einer von euch, meinen Jüngern, die mit mir essen. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Letzte Warnung an Judas, letzte Versuch, ihn noch umzustimmen. Hier sehen wir Jesus, er liebt ihn, er wirbt um ihn, er warnt ihn. Aber Judas spielt sein Spielchen weiter, heuchelt weiter, obwohl es eigentlich klar war, dass Jesus ihn durchschaut hat. Es ist keine Buße in seinem Herzen. Vers 25, Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Drei Gruppen von Menschen, die wir heute sehen. Vielleicht ist jeder von uns in einer dieser drei Gruppen heute Morgen. Vielleicht bist du einer von diesen Leitern oder wie diese Leiter, einer, der Jesus ablehnt. Oder vielleicht so ein Judas, gerade dabei ist abzudriften, dessen Herz gerade auskühlt. Bereit ist, Jesus zu verkaufen, der einen Preis hat in seinem Leben für seine Nachfolge. Aber ich hoffe, dass wir alle Martha sind, dass wir alle Anbeter sind, die den Herrn lieben und die ihm dienen mit ihrem Besten. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir unsere Herzen bringen heute Morgen. Und Vater, wir fühlen uns überführt, ich zumindest, von so vielen Dingen hier. Und Herr, wie sehr wir uns wünschen, mehr wie Maria zu sein. Und wir wissen es intellektuell, Herr, aber lass uns wirklich im Herzen begreifen, worum es wirklich geht in unserem Leben, worauf es wirklich ankommt. Mach uns zu Anbetern, zu wahren Anbetern. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.